In der nächsten Stunde hört ihr hier auf Radio Frei den Mitschnitt eines Vortrags von Dr. Kemal Bosay zum Thema Graue Wölfe, ein unterschätztes Phänomen und seine Auswirkung auf die Jugendsozialarbeit. Dr. Kemal Bosay ist Professor für Soziale Arbeit und Sozialwissenschaften in Düsseldorf und Köln. Seine Forschungsschwerpunkte sind die Themen Bildung und Migration, Islam und Nationalismus, die kritische Auseinandersetzung mit dem Phänomen Rassismus sowie die Auseinandersetzung mit verschiedenen Formen von Rechtsextremismus in der postmigrantischen Gesellschaft. Sein Vortrag hielt er Anfang März im Rahmen der Fachtagung Rechte Strategien in Jugendwelten. Viel Spaß beim Zuhören.
Ja, herzlichen Dank nochmals für die Einladung zu der heutigen Fachtagung beziehungsweise zu dem Teil, wo ich auch nochmal so verschiedene Facetten aus dem Rechtsextremismuskonstrukt aus der Einwanderungsgesellschaft oder Migrationsgesellschaft widerspiegeln kann. Ich habe mich schon seit längeren Jahren mit dem Thema Graue Wölfe auseinandergesetzt. Und zwar, um genauer zu sein, nach dem Brandanschlag von Solingen, also wo 5 Menschen ermordet wurden, hat es viele Auseinandersetzungen auch im öffentlichen Raum gegeben. Und die Medien haben immer so den Tenor aufgeworfen, rivalisierende türkische Gruppen bekämpfen sich. Das war so die mediale Darstellung. Und im Zuge dessen habe ich mich mit einer Gruppe von Studierenden damals mit dem Thema auseinandergesetzt. Wer sind denn eigentlich die rivalisierenden Gruppen, die die Medien einfach als rivalisierend bezeichnen? Und wir haben im Rahmen unserer Arbeiten dann erkundet, dass es bei den Gruppen um Gruppen der Grauen Wölfe geht, die bundesweit mobilisiert haben nach Solingen und auch dort so eine gewisse Stimmung erzeugt haben. Und innerhalb dieser Stimmung auch bestimmte Eskalationsmomente erlebt wurden. Und daraufhin habe ich mich intensiver auch mit den Organisationsstrukturen, mit den Mechanismen auseinandergesetzt, wie sie sich auch gerade in der Jugendarbeit wiedergeben, wo so Schwerpunkte, Akzente gesetzt sind, weil welche ideologischen Inhalte diese Organisationen und Mechanismen ausmachen. Und damit hatten wir natürlich auch eine ganz breite Auseinandersetzung in verschiedenen Richtungen. Und ein Aspekt ist, dass ich mich dann im Rahmen meiner Promotion beziehungsweise auch im Rahmen meiner Dissertationsarbeit dann auch mit dem Phänomen nochmal in Jugendgruppen auseinandergesetzt habe. Ich habe damals qualitative Interviews geführt beziehungsweise auch Gruppendiskussionsinterviews mit Jugendgruppen aus dem Spektrum dieser nationalistischen Zirkel, wo ich herauskristallisieren wollte, welche Faktoren lösen bei diesen jungen Menschen, die ja hier geboren und aufgewachsen sind, auf einmal so eine neue Form von türkischer Nationalismus aus? Was sind so bestimmte Gründe und Faktoren, die auch diesen Nationalismus oder auch diese nationalistische Stimmung insgesamt auch in der Migrationsgesellschaft stärken, weiter herausprägen? Und das ist so der Anlass gewesen, dass ich mich stärker auch mit dem Phänomen Graue Wölfe beschäftige. Jetzt haben wir die Situation, wenn wir von dem grauen Wolf reden oder von den grauen Wölfen reden, gibt es derzeit weder in Deutschland noch in der Türkei eine Organisation mit dem Namen Graue Wölfe. Wir haben es mit einer Symbolik zu tun. Also Sie sehen auch oben auf meiner PowerPoint, das ist der heulende Wolf. Also wir sehen den Wolf nicht in seiner niedlichen Form, sondern er ist immer in seiner aggressiven Form und ruft seinen Rudel zusammen, um in Beutefang zu gehen. Und das ist auch ideologisch gesehen ein Symbol der türkischen Rechtsextremen, auch in der Historie gewesen, wo der Wolf auch in der Mythologie ganz klar die türkischen Stämme vor der Unterjochung des ausländischen Feindes an der chinesischen Mauer gerettet hätte und bis nach Anatolien geführt hätte. Und damit ist auch der Wolf so ein bisschen der Redelsführer in seiner Haltung, in seiner Militanz. Und die Bewegungen, die rechtsextremen Bewegungen, haben sich viel mit dem Grauen Wolf insofern auch verbunden gefühlt, weil es da hier auch um eine Militanz einer Bewegung geht, um bestimmte Richtungen auch zu prägen. Wir kennen es insgesamt auch in rechtsextremen Bewegungen, aber auch in faschistoiden Bewegungen, dass man viel mit Symbolen arbeitet. Und Symbole sind viel mit Mythologien verbunden. Sie sind erzählte Geschichte, sie heroisieren einige Dinge und man kann sie letztendlich auch als Identifikationsmechanismen und Elemente nutzen. Also wir haben Symboliken des italienischen Faschismus mit dem Beil, mit dem Fascio. Wir haben Symbole aus dem Heidnischen, des Nationalsozialismus mit dem Hakenkreuz. Es gibt Symboliken im Frankismus, aber in der Türkei hatten wir immer eine Verbindung mit dem Grauen Wolf, der die Symbolik und Militanz eigentlich einer rechtsextremen Bewegung ausmacht. Er wird heute insbesondere in Jugendkulturen sehr stark genutzt, um propagandistisch aufzutreten, um bestimmte politische Inhalte auch wiederzuspiegeln. Man sieht ihn in Anhängern, Aufklebern, in Autoschriftzügen und verschiedenen anderen Varianten. Es gibt, anlehnend an den Grauen Wolf, gibt es auch so bestimmte Begrüßungsformen. Sie sehen hier auf der Kölner Domplatte oder hier in München auf einer Demo, wo, wenn man Parolen skandiert, dann der Wolfsgruß nochmal eine ganz andere Dynamik hat. Ausgangslage von meinen Studien war gerade zu betrachten, dass wir in der Gesellschaft natürlich mit verschiedenen Konfliktfeldern zu tun haben. Jetzt beschäftigen wir uns natürlich auch im Rahmen des Fachtags mit den verschiedenen Rechtsextremismus-Varianten. Und damit haben wir natürlich die Situation, dass wir in der gegenwärtigen Gesellschaft ja nicht mehr von einem Rechtsextremismus ausgehen oder von einer bestimmten Rechtsextremismusdefinition, sondern wir haben verschiedene Rechtsextremismen, die in dieser Gesellschaft sich in verschiedenen Variantenformen darstellen. Und wenn man in die Tiefe geht, sieht man, dass die gesellschaftlichen Konflikte in den letzten Jahrzehnten ja eine Zunahme aufzeichnen. Auch im Zuge der Globalisierung, Transformation von gesellschaftlichen Ebenen, gesellschaftliche Verteilungskämpfe und andere Dimensionen haben natürlich Nationalismus, Rechtsextremismus, Antisemitismus, Rechtspopulismus oder auch anderen Ungleichwertigkeitsideologien und Formen ja eine Dynamik verdient. Und diese Dynamik zeigt sich gerade auch in der postmigrantischen Gesellschaft, wo wir auch verschiedene Formen von Antisemitismus begegnen können oder auch verschiedene Formen von Ultranationalismus begegnen können, aber auch extrem rechte Einstellungen. Und damit wären wir bei den Phänomenen, nämlich diese Phänomene, Rechtsextremismus, Nationalismus, Rassismus und Antisemitismus, das sind ja keine nationalen Phänomene im klassischen Sinn und sind ja nicht runterzubrechen in eine Richtung, sondern wir haben es mit einem globalen Phänomen zu tun und auch mit globalen Diskursen zu tun, die natürlich in verschiedenen Ländern unterschiedliche Begründungsebenen haben können, aber letztendlich global zu denken sind. Und auch die Diversifizierung von Rassismus, Antisemitismus, Chauvinismus, Demokratiefeindlichkeit zeigt, dass wir uns hier vor allem auch mit den globalen Dimensionen dieser Phänomene auseinandersetzen und auch ganz klar die globalen Ausrichtungen dieser Begrifflichkeiten, auch Inhalte nochmal näher einbeziehen. Für uns war es gerade in der rassismuskritischen Forschung, aber auch in der Rechtsextremismusforschung, in der Soziologie schwierig, bestimmte Phänomene zu beschreiben, wenn es um extrem rechte Einstellungen in der Migrationsgesellschaft geht. Also wir hatten echt Schwierigkeiten, diesen Begriff zu definieren, weil um die Aufnahmegesellschaft ja immer davon ausgeht, es gibt einen Täter und ein Opfer. Und Täter ist quasi der, den Rechtsextremismus gegen Migranten umsetzt. Täter ist der, der den Rassismus gegenüber Migranten oder Geflüchteten durchsetzt. Und es ist eine Machtspirale, die da eine Rolle spielt. Jetzt haben wir aber auf der anderen Seite die Situation, dass wir auch in der postmigrantischen Gesellschaft, in verschiedenen Communities rechtsextreme Einstellungen haben, aber auch antisemitische Einstellungen haben oder auch demokratiefeindliche Einstellungen haben, wo auch diese Communities andere abwerten können. Nehmen wir mal an, dass die türkeistämmige Community, weil wir das Thema ja problematisieren heute, ja auch keine homogene Masse darstellt, sondern in der türkeistämmigen Community unterschiedliche Minoritäten, Sprachgruppen, Religionsgemeinden, unterschiedliche politische Einstellungen, soziale, kulturelle Einstellungen ja auch existieren, so dass wir auf einmal auch gesellschaftliche Spaltungslinien haben können, wo dann auf einmal auch rechtsextreme Bewegungen als Feindbild Kurden zeigen können oder Aleviten zeigen können oder auch Esiden zeigen können oder auch Juden zeigen können. Also wir haben durchaus hier unterschiedliche Dynamiken. Und Ich erkenne, dass wir in den letzten Jahren vermerkte auch in der rassismuskritischen Bildungsarbeit, auch in anderen Bildungskontexten, auch in der Rechtsextremismusforschung, jetzt auch von der neuen Variante des Rechtsextremismus in der Einwanderungsgesellschaft sprechen oder auch Migrationsgesellschaft, der sich in verschiedenen Kontexten widerspiegelt. Es gibt eine Ebene, weil ich der Meinung war, dass man all diese Formen, die wir in der Gesellschaft erleben, ja auch unter dem Dach der Ungleichwertigkeitsideologien zusammenbringen kann. Und das Institut für Konflikt- und Gewaltforschung, was damals von Wilhelm Heidmeier geführt wurde und heute von Andreas Zipp geführt hat, hat ja den Begriff gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in den Fokus gestellt, wo es immer darum geht, dass den gemeinsamen Kern immer die Abwertung der anderen ausmacht. Und das ist ein Kern, der sich durchaus auch in den verschiedenen Rassismusdiskursen, auch in der Aufnahmegesellschaft, aber auch in der Migrationsgesellschaft widerspiegelt. Und das ist auch ein Kern, der den Rechtsextremismus auch von den Grauen Wölfen und anderen Bewegungsformen widerspiegelt. Und damit haben wir natürlich ein Dach, der letztendlich für uns in den Forschungen nochmal relevant ist, um auch diese Form zu definieren und nicht zu negieren. Und das zeigt sich gerade vor allem in der Ideologie der Ungleichwertigkeit. Dann muss man natürlich auch mit berücksichtigen, dass rechtsextreme Einstellungen innerhalb von Migrationscommunities auch ein Konglomerat von verschiedenen Diskursen mit einbezieht. Also es gibt einmal Diskurse, die insgesamt einen Rechtsextremismus prägen, aber es gibt auch viele andere Bestandteile, die diesen Konglomerat nochmal herausprägen. Und das stellt uns natürlich insgesamt auch in der Jugendarbeit, in der politischen Bildungsarbeit, in der sozialen Arbeit, in Schule und anderen Kontexten vor die Herausforderung, auch neue Konzepte zu entwickeln, neue Handlungskonzepte zu entwickeln. Wie werden wir denn jetzt künftig mit verschiedenen Phänomenen umgehen? Betrachten wir alles gleich? Wo sind Unterschiedlichkeiten? Welche Sensibilitäten berücksichtigen wir? Wo sind wir überfordert? Was brauchen wir letztendlich, um in dem Kontext auch Rassismus und Rechtsextremismus Konstrukte noch stärker mit im Blick zu halten? Was brauchen wir, um hier sensibler, effektiver arbeiten zu können? Das setzt natürlich ganz klar voraus, dass wir neue Handlungskonzepte auch in der postmigrantischen Gesellschaft brauchen und hier auch neue Handlungskonzepte entwickeln sollten. Wenn wir von extrem rechten Einstellungen in der Migrationsgesellschaft ausgehen, dann gibt es unterschiedliche Varianten. Ich habe jetzt mal, um das zu verbildlichen, mitgebracht, dass es nicht nur um einen Rechtsextremismus bei Türkei-Stämmigen gehen kann, sondern dass wir da unterschiedliche Varianten haben. Eine Variante ist zum Beispiel hier am Beispiel des kroatischen Faschismus, wenn durch bestimmte musikalische Elemente Marko Perković, der sich selber Thompson nennt, mit seinem Schwert in den Veranstaltungen wie in Stuttgart, Berlin, Hamburg widerspiegelt und junge Menschen begeistert mit kulturalistisch extrem rechten Vorstellungen, Propagandamaterialien. Wir sehen, dass dieser Transfer von kulturellen Elementen, ne, mit Musik und anderen Formen, ne, wo bestimmte politische Inhalte verkörpert werden, durchaus auch innerhalb der Jugendgruppen ankommen kann. Da sehen wir auch, dass gerade der Import von bestimmten kulturellen Messages, von bestimmten kulturellen Inhalten, auch von bestimmten medialen Inhalten, auch über soziale Medien verkörperte Inhalten durchaus auch einen sehr wichtigen Rahmen ausmachen und auch innerhalb der Jugendkulturen, auch innerhalb der Jugendsubkulturen einen großen Einfluss ausüben können. Wir haben aber auf der anderen Seite auch so Bewegungsformen wie bei den Russlanddeutschen, dass ja auch so Tendenzen in Richtung NPD gehen können. Ne, hier die Russlanddeutschen der NPD, die als Arbeitsgruppe sich gebildet hat, die jetzt marginalisiert ist, aber letztendlich auch eine ganz andere Richtung und Wendung einnehmen kann. Wir haben AfD-Plakate auf einmal auf Russisch. Ne, der Gauland, der jetzt hier auf Russisch Propaganda macht, wo wir sehen, dass gesellschaftliche Risse und das gesellschaftliche Disparitäten auch dazu führen kann, dass man auch in andere Richtungen gehen kann, wenn man extrem rechte Einstellungen oder rechtsextreme Einstellungen eingeht. Das heißt, dass es da durchaus innerhalb der verschiedenen Communities, auch Migrations- und Aussiedler-Communities, unterschiedliche Tendenzen geben kann. Wir haben aber auf der anderen Seite auch zum Beispiel hier am Beispiel der polnischen Jugendlichen Bündnisse zwischen den jungen Nationaldemokraten und der NPD, wo wir sehen, dass diese Bündnisse sich durchaus auch in verschiedenen Einstellungen widerspiegeln kann. Gerade auch Bündnisse mit deutschen Neonazi-Gruppen, wo auch bestimmte politische Einflüsse in den sogenannten Aufnahme- und Herkunftsgesellschaften auch einen Einfluss auf bestimmte Bewegungsformen einnehmen können. Das spiegelt sich auch so in bestimmten Formen hier am Beispiel der griechischen Community, wenn die Neonazi-Partei Goldene Morgenröte beispielsweise circa 7% der Stimmen bekommt, dann wirkt sich das auch automatisch auf bestimmte Community-Strukturen in der Einwanderungsgesellschaft aus und damit entstehen auch neue Dynamiken und neue Diskurse und Auseinandersetzungen.
Ihr hört einen Vortrag von Dr. Kemal Bosay zum Thema Graue Wölfe, ein unterschätztes Phänomen und seine Auswirkungen auf die Jugendsozialarbeit. Nach der Musik geht es weiter mit verschiedenen Symbolen der grauen Wölfe und der Vorstellung von wichtigen Persönlichkeiten im türkischen Nationalismus.
Damit wären wir bei dem Thema Graue Wölfe. Zu dem Begriff sage ich nicht viel, aber Sie sehen, es gibt verschiedene Symboliken, die die Grauen Wölfe ausmachen. Ich möchte kurz nochmal zu den Symboliken was sagen. Zu dem Grauen Wolf im Halbmond habe ich ja schon einiges gerade erzählt, aber diese drei Halbmonde, die in so einem Abzeichen sind, sind eigentlich das Abzeichen der rechtsextremen MHP in der Türkei. Das ist die Nationalistische Bewegungspartei, die in den 60ern gegründet wurde und die militanteste Form des Rechtsextremismus in der Türkei darstellt. Die MHP ist in der Türkei auch eine starke Kraft. Die hat über 10% der Stimmen immer bekommen, so dass sie auch im parlamentarischen Sinne eine neue Dynamik ausmacht. Und sie ist Bündnispartner derzeit in der AKP-Regierung. Das heißt, die AKP-Regierung hat eine Koalition mit der MHP und damit sehen wir auch in der türkischen Diskussion, dass die AKP in ihrem Duktus, in ihrem Narrativen nationalistischer geworden sind und dass die MHP als Bündnispartner oder Koalitionspartner hier auch religiöse Elemente stärker nutzt. Damit haben wir auch eine Verflechtung in den Diskursen zwischen türkisch-nationalen Elementen und religiösen Elementen, was sich ja auch viel in den Diskursen des türkischen Rechtsextremismus oder auch in den Diskursen der Grauen Wölfe widerspiegelt. Wir haben hier auch so ein Bild, das habe ich aus Internetseiten oder aus Präsentationen von türkeistämmigen Jugendlichen aus Deutschland übernommen, ne, der Graue Wolf, der quasi die Ketten zersprengt und den Türken befreit vor den äußeren Feinden, vor den Kurden und anderen. So Symboliken, die durchaus auch viel mit Identifikation zu tun haben, ne? Und Symboliken, die auch so ein bisschen den Militanz der Bewegung und auch die Rolle des Grauen Wolfs innerhalb der Bewegung widerspiegeln. Wenn wir vom türkischen Nationalismus reden in der Türkei, dann geht es in erster Linie auch um drei Persönlichkeiten, die sehr prägend waren. Wir haben einmal historisch gesehen den Soziologen Ziya Gökalp, der versucht hat, einen neuen Nationsbegriff in der Türkei zu diskutieren oder auch zumindest zu belegen, wo es viel auch darum geht, eine kulturelle Form von Rassismus zu entwickeln, eine kulturelle Form von ultranationalistischen Einstellungen zu verwickeln, wo es darum auch geht, dass man Nation und Religion verbindet. Und Ziya Gökalp hat zwei Grundlagenwerke, in der dieses Konzept stärker vorgestellt wird. Einmal das Grundlagenwerk Die Grundlagen des Türkentums und das Grundlagenwerk Türkisierung, Islamisierung und westlicher Blick. Und innerhalb dieser Türkisierung und Islamisierung spielen Wertelemente eine wichtige Rolle, dass das Türkentum viel mit Religion in Verbindung betrachtet werden muss. Das ist so ein Nationskernelement, der in der Türkei in dem Diskurs einen wichtigen Stellenwert einnimmt und historisch gesehen auch sehr stark bestimmte Bewegungen beeinflusst hat. Das andere in der Mitte ist Mustafa Kemal Atatürk, der letztendlich einen westlichen Blick in der Türkei mit eingepflegt hat, aber nach dem Zusammenbruch des Osmanischen Reiches einen Nationenbegriff geprägt hat, der auch darauf aufbaut, dass man unterschiedliche religiöse Gemeindengruppen oder auch ethnische Minoritäten ausgeblendet hat. Und sein Nationalismuskonstrukt war quasi, ein Türkei-System zu stabilisieren, der letztendlich alle zusammenbringt. Dann haben wir parallel auch eine neue Ausrichtung, die auch sehr stark durch Mussolini und Hitler beeinflusst wurde, nämlich die Bewegung der Pantürkisten oder auch bekannt unter dem Begriff Panturanismus. Das ist der Turan-Begriff, umfasst so die Machtvorstellung, die Vorstellung eines großtürkischen Reiches, was von der chinesischen Mauer bis nach Anatolien geht und damit irgendwie auch eine räumliche Machtdimension definiert. Ne? Und die Pantürkisten haben versucht, eine neue rassistische Ideologie in der Türkei zu prägen, der keine kulturelle Form von Rassismus, sondern auch eine völkisch-nationale Form von Rassismus beinhaltet. Ne? Und diese Bewegung hat sehr starke Bezüge auch zu Hitler-Deutschland gehabt. Also teilweise hat die NSDAP Auslandsorganisationen der Türkei einen Stellenwert eingenommen und es gab gute Kontakte zu Nihal Azis. Und schließlich hat diese Bewegung auch versucht, am 4. Mai 1944 in der Türkei einen Putsch zu inszenieren, damit die Türkei an Seite Hitler-Deutschlands in den Krieg zieht. Das war ein Putsch, der dann auch dazu führte, dass die Persönlichkeiten, die diesen Putsch umgesetzt haben, auch festgenommen wurden. Und interessant ist, dass der inzwischen gestorbene Führer der MAP, also der führende Kopf der MAP, der sich gerne auch als Oberwolf bezeichnet, auch mit angeklagt wurde in diesem Verfahren des Putsches, die Türkei an Seite Hitler-Deutschlands in den Krieg zu drängen. Und das ist so, das sind so die drei wichtigsten Momente, wenn wir über Nationalismus, nationalistische Narrative in der Türkei reden, dann muss man über Ziya Gökalp, Atatürk und Nihal Azis immer nachdenken, weil das unterschiedliche Richtungen an nationalistischen Narrativen geprägt haben. Und diese unterschiedlichen Richtungen haben sich dann aber auch in den verschiedenen Bewegungsformen dargestellt. Nämlich, wir haben in der Türkei dann nicht mehr einen Nationalismus, mit der wir uns auseinandersetzen, sondern es gibt einen sogenannten kemalistischen Nationalismus, der an Atatürk gebunden ist, einen Rechtsnationalismus, den wir heute als Rechtsextremismus bezeichnen. Es gibt einen islamischen Nationalismus. Es gibt zum Beispiel islamische Organisationen wie die Midilli-Gördüş-Bewegung, die wir auch in Deutschland kennen, die sich ja viel mit dem Begriff nationale Weltsicht in Verbindung sieht und damit der Nationsbegriff auch in diesen Diskursen des Islams einen wichtigen Rahmen ausmacht. Wir haben einen liberal-konservativen Nationalismus, aber es gibt in der Türkei auch eine Bewegung, die sich links nennt, aber auch sehr stark nationalistisch agiert, die Vatanpartisi, wo wir sehen, dass wir in der Türkei dann nicht nur mit einem Nationskernelement, mit einer gewissen Form von Nationsdefinition agieren, sondern dass es viele Nationskernelemente und Nationsdiskurse in der Türkei gibt und dass man da noch mal so ein bisschen feinjustierter auf diese bestimmten Sichtweisen gucken sollte. Hier die Parteien, die das dann ausmachen. Wir haben hier die AK-Partisi, die auch sehr stark für einen islamischen Nationalismus steht, übrigens die Saadet-Partisi auch. Die Vatan-Partisi, das ist die Partei, die für einen linken Nationalismus steht. Wir haben die Büyüklük-Partisi, die auch sehr stark extrem rechte Einflüsse hat, aber mit islamischen Bezügen agiert. Wir haben die MAP, die Nationale Bewegungspartei, die dann nationalistische Bewegungspartei, die dann sehr stark auf diesen historischen panturanistischen Nationalismus ansetzt. Das sind so Persönlichkeiten, wenn ich mit den Erbakan für den islamischen Nationalismus hier, wenn Recep Tayyip Erdogan auch auf Demonstrationen Wolfsgruß macht, dann sehen wir auch, dass so bestimmte Einflüsse auch in Richtung nationalistische Kernelemente gehen können. Und dass es da auch durchaus unterschiedliche Ebenen von Nationalismus im gesellschaftlichen Diskurs geben wird. Im türkischen Rechtsextremismus haben wir drei Namen, die so ein bisschen heldenhaft sind. Einmal Alparslan Türkeş, den ich gerade erzählt habe, der Gründer der nationalistischen Bewegungspartei ist. Dann sein Nachfolger Devlet Bahçeli, der heute als Koalitionspartner von Recep Tayyip Erdogan gilt und auch einer der führenden Bewegungspartner ist. Und Muhsin Yazıcıoğlu, der vor einigen Jahren in einem Flugzeugunglück gestorben ist, aber auch in der Jugendzeit sehr stark die Bewegung geprägt hat. Und damit sind das so drei Persönlichkeiten, die durchaus auch innerhalb der rechtsextremen Bewegungen und auch innerhalb der rechtsextremen Einstellungen der Türkei sehr prägend sind und auch sehr namenhafte Bedeutung haben. Ich habe zum Beispiel Moscheegemeinden gesehen, die nennen sich Muhsin Yazıcıoğlu Moscheegemeinde oder Moscheegemeinden, die nennen sich Alparslan Türkeş Moschee. Also es gibt durchaus auch hier diese Verflechtungen und Organisationsmechanismen, die auf diesen Namen ansetzen. Wenn wir von Rechtsextremismus in der Türkei reden, gibt es in der Türkei drei Parteien, die diesen Rechtsextremismus verkörpern. Wobei die beiden Parteien, die Birlikparti, also die Große Einheitspartei, und die İYİ Parti, die Gute Partei, das sind Abspaltungen aus der MAP. Also das heißt, das sind Abspaltungen aus der Mutterpartei, die in verschiedenen Kontexten entstanden sind. Die erste Abspaltung ist die Birlikparti, das war Anfang der 90er gewesen. Die Auseinandersetzung handelte sich insbesondere in der Frage des Kopftuchs, wobei die MAP keinen Kopftuchzwang sieht und die Birlikparti dann gesagt hat, Kopftuch muss quasi zwanghaft sein in einer Gesellschaft. Und das war so ein ausschlaggebender Grund, dass diese Bewegung oder diese Partei sich neu gebildet hat und als eine Abspaltung von der MAP gab. Eine neue Abspaltung ist die Abspaltung von İYİ Parti, dessen führende Persönlichkeit Meral Akşener ist. Die war früher mal auch Innenministerin in der Türkei. Die war auch in der MAP eine der wichtigsten Galionsfiguren, hat aber das Problem gehabt, dass sie in der Machtrolle rausgedrängt wurde, sodass die İYİ Parti sich auch vor einigen Jahren von der MAP gespalten hat. Was Meral Akşener mehr machen möchte, ist auch so was Ähnliches wie Marie Le Pen, in der so rechtspopulistische Elemente in so einer neuen rechtsextremen Partei stärker Einklang finden. Also das heißt, hier gibt es so eine Symbiose zwischen rechtspopulistischen Diskursen und extrem rechten Einstellungen, wo wir sehen, dass derzeit die Bewegungen in der Türkei aus drei Mutterparteien bestehen. Das heißt, alle Strukturen der Grauen Wölfe in Deutschland, alle Moscheegemeinden, die in verschiedenen Konstrukten, Organisationsformen gebildet sind, sind Ableger dieser Strukturen. Und deshalb ist es auch so, dass diese Strukturen, auch all diese Bewegungen, Gemeinden, Organisationen, Vereine, Lokalitäten auch dominieren. Das heißt, auch bei Wahlen und anderen Dingen. Es gibt einen Grundkonsens, der in der türkischen Gesellschaft immer wieder geprägt wird, nämlich die türkisch-islamische Synthese. Und das ist ein Konzept, was in der Türkei von rechtspopulistischen Wissenschaftlern und extrem rechten Kreisen lange diskutiert wurde, insbesondere in den 70er und 80er Jahren. Und es gab einen Kreis, der sich zuerst İdim Yayma Cemiyeti, also Verbreitung von Wissenschaft, aber auch nachher Heim für Intellektuelle Aydın Narocan nannte. Die haben versucht, in der Türkei gegenüber fortschrittlichen Einstellungen einen Gegenpol aufzubauen. Und dieses Gegenpol haben sie von Anfang an als türkisch-islamische Synthese verfasst, nämlich wo es auch um die enge Verbindungslinie und enge Beziehungsebene zwischen türkisch-nationalen Werten und islamischen Werten geht. Wo wir sehen, dass auf einmal Nationalismus und Religion korreliert wird und Nationalismus und Religion durchaus auch in einen neuen Diskurs wiedergespiegelt wird. Und hier spielt natürlich auch die Sichtweise eine wichtige Rolle, dass Religion durch diesen Nationalismus auch instrumentalisiert wird. Sie werden das in den Moscheegemeinden ja auch teilweise beobachten, hier in Deutschland. Es hängt überall die türkische Fahne. Die Frage ist, was hat Religion mit Nation zu tun? Das hat viel mit diesem ideologischen Kernelement zu tun, dass man im Rahmen einer türkisch-islamischen Synthese denkt. Auch die religiösen Diskurse in der Türkei, die sehr stark angedockt sind, basieren darauf, dass zum Beispiel das Zentrum des Islams die Türkei ist. Also dass hier nationale Narrative, nationale Diskurse durchaus auch sehr prägend sind und dass sie gegenwärtig auch in die ideologischen Ausrichtungen durchaus einen wichtigen Rahmen ausmachen. Wenn wir den türkischen Rechtsextremismus mit dem deutschen Rechtsextremismus vergleichen, sicherlich ist es schwierig, einen 1-zu-1-Vergleich herzustellen, zumal wir ja auch keine eindeutige Rechtsextremismusdefinition haben. Das heißt, wir haben Diskurse und wir haben Kennzeichen, Merkmale, Charakteristiken, die einen Rechtsextremismus ausmachen. Aber wenn wir die Gegenüberstellung noch mal näher betrachten, sehen wir, dass es im ideologischen Kontext viele Nähen gibt. Einmal der Ultranationalismus, in dem quasi die eigene Nation überhöht dargestellt wird, auch im Rahmen von bestimmten Machtfantasien, das Großdeutsche Reich, aber auch hier der Turanismus, das Großtürkische Reich oder der Rassismus, der sich vor allem gegenüber ethnischen Minoritäten, religiösen Gruppen ausrichtet, hier im deutschen Nationalismus, insbesondere gegen Muslime, Türken, gegen Migranten, gegen Geflüchtete, gegen Menschen arabischer Herkunft, ne, im türkischen Rechtsextremismus, dann auf einmal gegenüber Armeniern, Kurden, Aleviten und anderen Gemeinden, wo wir sehen, dass durchaus auch dieser Rassismus-Kernelement in beiden Richtungen existiert. Antisemitismus, da bin ich der Meinung, dass der Antisemitismus gegenwärtig in den Rechtsextremismusdiskursen, auch in den Ungleichwertigkeitsdiskursen, ein Kernelement ausmacht, der ein flexibler Code ist. Das heißt, in dieser Frage kommen viele Bewegungen unabhängig von ihren Disparitäten auch zusammen. Das heißt, wir haben es hier auch im Sinne von Adorno mit einem beweglichen Code zu tun, der viele Bewegungen zusammenbringen kann. Wir haben im Rechtsextremismusdiskurs auch religiöse Elemente, wobei im deutschen Rechtsextremismus ganz klar religiöse Elemente abgelehnt werden, wegen dem Christentum, wegen seiner angeblichen jüdischen Wurzeln und Diskursen, wo auch heidnische religiöse Elemente eine Rolle spielen können. Wir haben in der Türkei die Überhöhung des Islams im Rahmen der türkisch-islamischen Synthese, wo wir sehen, dass hier Religion und Nationalismus in enger Verflechtung betrachtet wird. Aber auch Formen wie Autoritarismus, Führerkult, das totalitäre Normverständnis, was den anderen ausgrenzt, abgrenzt, abwertet, Homophobie, Sexismus, Antikommunismus, Antiamerikanismus, die Verleugnung, Verharmlosung von Völkermördern, hier ganz klar gegenüber den Juden in der Türkei, beispielsweise gegenüber den Armeniern, aber auch die Akzeptanzanwendung von Gewalt und Hass und auch Verschwörungsfantasien und Mythen spielen in den Diskursen durchaus eine wichtige Rolle. Und wir sehen, dass hier in den Grundzügen, in den ideologischen Grundzügen vieles gleich ist. Wir haben nur bestimmte Muster, die sich historisch gesehen, die sich in der Gesellschaft widerspiegeln, wo wir Unterscheidungen kennzeichnen können. Und damit sehen wir, dass letztendlich der türkische Rechtsextremismus, den die Grauen Wölfe prägen, auch auf bestimmte rechtsextreme Diskurse Kernelemente aufbaut und ideologisch gesehen hier wenig Unterscheidungsebene existiert. Zum Mythos der Grauen Wölfe sage ich nicht viel. Ne? Wir sehen, dass der insgesamt für die türkische Rechtsextremisten einen wichtigen Platz einnimmt. Wobei man sagen muss, die türkischen Rechtsextremisten selber bezeichnen sich größtenteils als Ülkücüs. Ülkücülük ist ein Grundideologem, der besagt eigentlich eine antürkistische Form, eine idealisierende Form von Idealismus, also in dem eine sehr fanatische Form von Idealismus geprägt wird. Und die Anhängerschaft nennt sich auch Ülkücü. Das ist auch was Typisches für rechtsextreme Bewegungen, wenn man die Anhängerschaft mit Kameradschaft umschreibt, wenn man die Anhängerschaft mit bestimmten Begrifflichkeiten füllt. Und in der Türkei ist es so, dass die Anhängerschaft sich von Anfang an mit dem Begriff Ülkücüs in Verbindung sieht. Und damit nennt man auch die gesamte sogenannte Kameradschaft als Ülkücüs. Das sind Idealisten. Das sind die Idealisten, die für ihr Ideal kämpfen und die letztendlich für ihr Ideal, also für das Ideal des türkischen Nationalismus, sich auch aufopfern. Und das ist ein Begriff, der sehr stark auch den Charakter der Grauen Wölfe ausmacht und die Charakteristiken der Bewegung prägt, indem man auch die Gefolgschaft mit einem Begriff prägt. Und wenn wir uns heute in vielen Städten verschiedene Lokalitäten der Grauen Wölfe angucken möchten oder zumindest verschiedene Lokalitäten mal erkunden, dann steht immer der Begriff Ülkü oder Ülkücü im Titel. Im Deutschen nicht, aber im Türkischen. Zum Beispiel Ülkü Ocaklar, also das sind die Idealistenheime. Und der Idealistenheim ist auch ein Treffpunkt der türkischen Rechtsextremen. Ich hatte Interviews geführt, hier ein Interview, wo wir sehen, dass bei jungen Menschen die Identifikation mit den Grauen Wölfen unterschiedliche Ebenen einnimmt. Also hier Student 24 aus Frankfurt, der dann sagt, für mich ist das Mythologie und das ist Teil meiner Identität, ne? Weil der Graue Wolf, der bewegt sich nicht alleine, ne? Er ist in so einem Kollektiv, wenn man im Beutefang ist und wenn man im Jagd ist, in der Gruppe, ne? Und wenn die Jagd und der Beutefang zu Ende geht, geht jeder seinen individuellen Weg. Ne? Und wir sehen natürlich ganz klar hier, dass man den Wolf viel mit dem Begriff Freiheit und ne, Unabhängigkeit in Verbindung betrachtet. Ne? Das hat der andere nochmal ganz klar ein Wort genannt. Er sagt, ich möchte frei leben wie der graue Wolf. Zum Beispiel kann man keinen Wolf Ketten anlegen. Der Wolf ist frei und lässt keine Ketten anlegen. Genauso wie die Türken. Wir lassen nicht zu, dass man uns Ketten anlegt. Und das sind so bestimmte Narrative, die auch mit dem grauen Wolf, mit dem Wolf insgesamt in Verbindung gebracht werden, wo wir auch sehen, dass Mythologie immer erzählte Geschichte ist und dass jeder diese Geschichte in eine andere Richtung interpretieren kann.
Ihr hört hier auf Radio Frei einen Vortrag von Dr. Kemal Bozay über die grauen Wölfe. Nach der Musik geht es weiter mit den verschiedenen Ideologiebestandteilen des türkischen Nationalismus.
Zu dem Begriff Ülkücülük hatte ich ja gerade schon einiges erzählt. Wir sehen, dass es auch eine ausgeprägte Form von Rassismus gegenüber nicht-türkischen Bevölkerungsteilen ausmacht und dass gerade hier so die Militanz der Bewegung nochmal sich widerspiegelt. Ne? Den Turanismus hatte ich auch gerade zu Beginn ja erwähnt, dass es hier auch vor allem um die Errichtung eines großtürkischen Reiches geht. Sie sehen hier die Karte, ne? Da ist auch die Türkei mit drin, wo sie die gesamten Türkrepubliken von der chinesischen Mauer bis nach Anatolien sehen, wo so ein neues Machtgefälle entsteht mit einem Ziel, ein großtürkisches Reich zu errichten und hier auch eine ganz klare Haltung einzunehmen. Antisemitismus, wir sehen, dass das auch historisch gesehen viele Bezüge hat. Zum Beispiel Milli-Enkelab war in den 30ern, 40ern ein Sie sehen auch den grauen Wolf, den heulenden Wolf in der Mitte, eine Zeitschrift, die in der Türkei erschien. Ne? Die hat immer Titelbilder von dem Stürmer mit übernommen, wenn es um Antisemitismus geht. Also der Antisemitismus in der Türkei ist kein neues Phänomen, den hat es schon in der Historie gegeben, so dass wir sehen, dass letztendlich der Antisemitismus einen flexiblen Code ausmacht. Sie sehen hier eine Demo von der radikalen Antifa zu Free Gaza. Sie sehen aber auch Teilnehmer in Berlin zum Beispiel, die den grauen Wolf tragen. Das sind so Einstellungen, die natürlich auch gesellschaftlich eine gewisse Dominanz ausmachen und die gesellschaftlich auch bestimmte Diskurse prägen. Ich hatte in den Interviews mit den jungen Menschen auch dieses Thema Antisemitismus angeprangert oder zumindest angesprochen. Da gab es auch unterschiedliche Argumente, die dahingehend begründet waren, dass man quasi den Juden als sogenannten Feind dargestellt hat, der die Gesellschaft spalten würde, der reich ist und dass man verstehen würde, warum Hitler im Grunde genommen die Juden ausgerottet hat. Und das sind so Diskurse, da sind bestimmte Argumentationsmuster vielleicht anders, aber der Kern bleibt immer der gleiche. Hier zum Beispiel ein 18-Jähriger aus Köln sagte, die Türkei wird von den Juden regiert, das sind 3 Millionen oder so, ne? Und dann hier, die gehen zu ihrem Staat, kooperieren, regieren es. Warum ist Hitler ausgerastet? Weil er hat gesehen, dass Kaufland, Kaufhalle, DM, was weiß ich, Ford, all die, alles in jüdischer Hand ist. Bruder, wir machen doch nur die Juden reich. Das sind so die Narrative, die auch in diesen Einrichtungen geprägt werden. Also das heißt, dass diese Lokalitäten, die Gemeinden, die Strukturen durchaus auch diese Propaganda an junge Generationen weiterleiten. Auch hier, die Muster sind natürlich unterschiedlich, aber die Sichtweise, wie Antisemitismus geprägt wird, hat auch viel mit den verschiedenen Propaganda-Entwicklungen zu tun. Ein Begriff, der nochmal für uns in der Migrationskonstellation wichtig ist, ist der Begriff des europäischen Türkentums. Der ist auch das, was ideologisch gesehen die Mobilisierung der Bewegung ausmacht. Viele junge Menschen der dritten, vierten Generation haben sich ja immer die Frage gestellt, was kennzeichnet mich denn als Türken in Deutschland, wenn ich doch nicht zurückkehre und hier meinen Lebensmittelpunkt habe und mit der Türkei keinerlei Berührung habe. Und da hat Mitte der 90er Alparslan Türkeş auf einer Großveranstaltung in der Essener Grugahalle den Begriff des europäischen Türkentums geprägt und hat gesagt, ihr seid hier das europäische Türkentum, das Welttürkentum besteht aus einer riesigen Kette mit unterschiedlichen Gliedern. Und das letzte Glied ist das europäische Türkentum. Und ihr habt hier die Rolle, die Wächterfunktion zu übernehmen für türkische nationale Interessen. Und damit verbreitet sich auch eine neue nationalistische Identität, die unter dem Label des europäischen Türkentums geprägt wird. Und wenn jetzt viele junge Menschen beispielsweise als der Einmarsch der türkischen Armee im Irak, im Nordirak war oder wenn als der Einmarsch der türkischen Armee in Syrien war, in kurdische Gebiete, dann gibt es auf einmal spontane Mobilisierungen, wo dann Tausende, Hunderte von jungen Menschen auf die Straße gehen. Und diese Mobilisierungen haben ganz klar den Charakter, dass es um die Mobilisierung des europäischen Türkentums geht, der jahrelang von diesen Organisationsmechanismen geprägt wird und letztendlich auch eine neue türkisch-nationalistische Identität vermittelt. Auch wenn man dann in verschiedenen Generationen ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland hat oder auch in Europa hat. Der Wolfsgruß, der ist nicht zu verwechseln mit dem stillen Fuchs, den wir im Unterricht kennen oder in der Kita kennengelernt haben. Das ist der Gruß, der so ein bisschen auch die Haltung der Organisation darstellt, ne? Und der Finger soll einen Wolfsgruß visualisieren. Und hier geht es auch ganz klar darum, dass man den Wolfsgruß auch provozierend gegen politisch nicht gleichgesinnte Menschen nutzt, auch auf Demonstrationen nutzt, auf Kundgebungen, Großveranstaltungen, wenn Parolen skandiert werden. Sie sehen, dass der Wolfsgruß auch so ein bisschen die Symbolik ausmacht und auch innerhalb der verschiedenen Ülkücüs eine Verbindungsebene darstellt. Es gibt neben dem Wolfgruß auch so die Wolfsbegrüßung, wo man quasi die Köpfe aneinander hängen lässt. Das sind auch so Begrüßungsformen, die auch mit bestimmten Symboliken in Verbindung stehen. Es gibt einen Schwur der Idealisten, auch aus einer Facebook-Seite übernommen von einem Jugendlichen aus Deutschland, ne? Wo auch so diese Haltung insgesamt auch in der extrem rechten Variante sich widerspiegelt, in dem bei Allah, dem Koran, dem Vaterland, der Fahne wird geschworen, meine Märtyrer, meine Frontkämpfer sollen sicher sein, wir, die idealistische türkische Jugend, werden unseren Kampf gegen Kommunismus, Kapitalismus, Faschismus und jegliche Art von Imperialismus fortführen. Unser Kampf geht bis zum letzten Mann, bis zum letzten Atemzug, bis zum letzten Tropfen Blut und so weiter und so fort. Sie sehen, letztendlich geht es auch viel um bestimmte Mythen, Elemente, Schwur, aber auch um bestimmte Parolen, Inhalte, die verkörpert werden und die letztendlich auch den Charakter der Bewegung ausmachen. Es gibt auch in Deutschland bekannt, also wenn es jetzt um Veranstaltungen geht, rechtsnationalistische Musikkulturenszenen, die geprägt werden. Wir hatten früher immer diese klassische Szenen, aber inzwischen sehen wir, dass Rap, Hip-Hop und andere Ebenen auch genutzt werden, um Boschkurt-Propaganda, also Propaganda rund um das Thema Graue Wölfe zu machen und hier auch sehr stark Einfluss auszuüben auf bestimmte Bewegungsformen, gerade wenn junge Menschen auch sich mit Kulturszenen, Musikrichtungen identifizieren, dann ist das auch so eine Ebene, die sich viel bei den Grauen Wölfen widerspiegelt. Zumal man ja auch viele Kulturveranstaltungen macht, wo dann Rapper eingeladen werden, wo dann wichtige Sänger eingeladen werden, wo bestimmte kulturalistische Elemente, na, auch aus den osmanischen Siegeszügen, aus den nationalistischen Momenten auch instrumentalisiert werden. Wir haben hier die Codes, die Symbole, ne, den Wolfsgruß hier in seiner Kutte, Aufhänger, der Wolf, und es sind so unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt einen Aufkleber, es gibt T-Shirts, es gibt verschiedene Symbolikelemente, wo die verschiedenen Symboliken der türkischen Grauen Wölfe genutzt wird. Übrigens, in Österreich hat man vor 1,5 Jahren die Symbole verboten. Also das heißt, es gibt auch schon im europäischen Raum Schritte, wo man kritisch mit diesen Symboliken umgeht. In Deutschland sind diese Symboliken noch nicht verboten. Und wenn wir von den Grauen Wölfen in der Türkei reden und in Deutschland auch von den Grauen Wölfen reden, dann gibt es 3 extrem rechte türkische Organisationen, die diese Traditionen verkörpern. Die größte davon ist die Avrupa Türk-Konföderation, die Europäische Türkische Konföderation, die auch den gesamten Dachverband der Idealistenvereinigungen in Deutschland mit umfasst. Wobei in Deutschland haben wir 200 lokale Vereine, die sich in diesen Idealistenvereinigungen widerspiegeln. Es sind vor allem Moscheegemeinden, Elternvereine, Kulturvereine. Es sind Frauenverband, der immer integriert wird. Es sind Jugendeinrichtungen, Jugendverbände. Es gibt Fußballvereine, die sich letztendlich im Umfeld der Grauen Wölfe widerspiegeln. Es gibt aber auch gute Beziehungsebenen zu den Integrationsräten, wo wir sehen, dass durchaus diese Organisationen in viele Richtungen hin agieren und mit vielen Richtungen auch versuchen, so eine Verbindungsebene aufzubauen. Wir haben natürlich auch so Organisationsmechanismen, die sehr stark straff organisiert sind mit dem Vorsitzenden, mit dem Ausführungsorgan, mit der zentralen Leitung. Und Sie sehen, dass diese Bewegung auch aus der Türkei aus dominiert wird. Das heißt, dass die MAP aus der Türkei aus sehr stark Dominanzhaltung zeigt. Eine Ablegerorganisation, wie gesagt, ist die Avrupa Nizami Alembirliği, die sich inzwischen umgenannt hat in Europäisch-Türkische Union, Avrupa Türkbirliği, seit 94 aktiv, 20 Vereine, auch mehr in Kulturvereine, Moscheen und Bildungsvereine, wo wir sehen, auch hier spielen diese Elemente eine wichtige Rolle. Eine dritte Vereinigung, die auch sehr stark ist, mit über 120 Vereinen, ist die ATİP, Avrupa Türk İstanbulbirliği. Übrigens, die ist auch organisiert im Zentralrat der Muslime in Deutschland und hat auch zu allen Bewegungsformen ganz gute Kontakte. Derzeit ist diese Bewegung hat in der Türkei keine Mutterpartei. Sie hatte sich von der MAP in Deutschland abgespalten und ist europaweit ziemlich aktiv. Es geht hier auch größtenteils um Bildungsvereine, Moscheen, Frauenverbände, auch gute Kontakte zu den anderen rechtsextremen Bewegungen, Integrationsräten, wo wir sehen, dass durchaus auch diese Bewegung aus dem extrem rechten Flügel kommt. Sie sehen auch, wenn Sie die gesamten Symboliken angucken, es ist immer eine Verbindungsebene, also wenn man die Abzeichen anguckt, eine Verbindungsebene zwischen Religion und Nation. In allen Bewegungsformen, auch bei der ATİP, Sie sehen hier in dem Mittelpunkt die Moschee und die türkische Fahne. Und damit ist so diese Verbindungsebene zwischen Nation und Religion also die türkisch-islamische Synthese stärker auch geprägt. Es gibt aber auch andere radikalisierende Bewegungsformen, die sich im Umfeld der Grauen Wölfe, aber auch in ultranationalistischer Bewegung wiederfinden, die inzwischen verboten Osmanen-Germania, wo wir sehen, dass auch nationalistische Rockergruppen auch mit Bezügen zur organisierten Kriminalität innerhalb der Jugendgruppen Einfluss nehmen können. Hier in Deutschland hatten die in ihren eigenen Webseiten veröffentlicht, dass sie 2500 Mitglieder haben. Und wenn man die Botschaften angeguckt hat, hat man gesehen, wie Macht, Blut, Nation, Ehre, Gewalt auch in so einer Synthese waren, ne? Die auch da ganz klar in verschiedenen Kontexten immer wieder Thema sind. Aber auch hier verschiedene Motorrad- und Sportgruppen wie die Turkus MC, die im bayerischen Raum aktiv ist. Sie sehen die drei Halbmonde in so einem verkehrten Konstrukt mit dem türkischen Stern, wo auch ganz klar das Parteiabzeichen der MAP so in diesen Konstellationen wiedergespiegelt sind. In München wurde auch eine Machtdemonstration mit den Motorrädern durchgeführt. Hier wurden Fahnen der Grauen Wölfe auch getragen. Sie sehen, dass es da auch so eine gewisse Militanz gibt. Eine andere Form in NRW mit Turan e.V., Sie sehen in den Kutten wieder die umkehrende Form der Halbmonde, und den Begriff Turan, der sehr stark für das Großtürkische Reich steht, wo beispielsweise in Duisburg 400 Anhänger eine Demo gemacht haben. Also Sie sehen, dass durchaus auch eine Mobilisierungsfähigkeit dieser verschiedenen Bewegungsformen existiert. Es gibt auch AKP-nahe Strukturen, zum Beispiel die UID, ist eine Ablegerorganisation der AKP. Sie steht im Bündnis zu den extrem rechten türkischen Organisationen, weil es ja auch in der Türkei ein Bündnis zwischen den verschiedenen Ebenen gibt. Und dieses Bündnis schafft auch in Deutschland natürlich auch eine ganz andere Dynamik. Gegen Schluss möchte ich noch mal so ein paar Thesen aufwerfen. Ich bin der Meinung, dass konfliktartige Problematisierung von innenpolitischen Türkei-Themen auch hier einen Import schaffen. Das heißt, dass beispielsweise Konflikte, die in der Türkei passieren, durch soziale Medien, durch politische Einrichtungen, durch diese Verbände, Lokalitäten hierhin transportiert werden und hier auch ganz klar neue Einstellungen geprägt werden und hier auch neue Mobilisierungsebenen geschaffen werden. Beispielsweise hier der junge Mann auf der Kölner Domplatte, der so beide Fäuste hochhebt und wo Fahnen getragen werden, bestimmte Forderungen gestellt werden. Dann haben wir die Situation, dass natürlich auch Ausgrenzungs-, Diskriminierungs- und Rassismuserfahrungen die Türkei-Stämme sammeln, auch einen Faktor bilden können, dass sie auf der Suche der Identität beispielsweise in diesen extrem rechten nationalistischen Strukturen sich wiederfinden können. Ich hatte auch viele Interviews gesehen, die sind durch verschiedene Faktoren in diese Einrichtung gekommen. Da spielen kulturelle Kontakte, Jugendgruppen, da spielen familiäre Kontakte eine wichtige Rolle, aber auch eigene Diskriminierungs- und Rassismuserfahrungen. Das heißt, der Rückzug aus den Werten der Aufnahmegesellschaft kann dazu führen, dass man die Identität auf einmal bei den Grauen Wölfen findet, weil die Grauen Wölfe da unabhängig von der Situation jedem die Chance geben, sich dort niederzulassen. Und wenn man sich die Organisationen anguckt, dann sieht man, dass diese Organisationen ein festes Werte- und Normgefüge bereitstellen. Also es gibt eine klare Trennung zwischen Gut und Böse, Recht und Unrecht. Wir haben ganz klar die Funktion, dass sie sich als Einrichtungen verstehen, wo nationale, kulturelle Erbe geprägt wird, Geschichtsbewusstsein geprägt wird, die Sprache gefördert wird. Beispielsweise waren in den Einrichtungen, hier wird nur Türkisch gesprochen, in der anderen Einrichtung hing ein Transparent, rede Türkisch, denke Türkisch, fühle Türkisch. Also das sind so bestimmte prägende Elemente, die auch Verbreitung finden. Dann stehen die Organisationen auch als Sprecher der Türkeistämmigen da und demonstrieren auch gegenüber der Aufnahmegesellschaft Stärke. Also auch vor dem Hintergrund, dass man das Message vermittelt, wir sprechen für euch und wir sind quasi die Stelle, die euch irgendwie vertritt, ne? Dann geben diese Vereinigung ganz klar den jungen Menschen auch Antworten oder Auswege aus dem sogenannten Legitimationsnotstand. Wer bin ich? Was zeichnet mich gegenüber den anderen aus? Und wir sehen, dass damit auch so ein Überlegenheitsgefühl entwickelt wird, der auch immer die Abwertung von anderen mitprägt und damit irgendwie auch eine andere Form von Antwort auf bestimmte Fragen gibt. Wir haben natürlich auch das Gemeinschaftsgefühl, ne, also ne, die Verbindung in der Türk-Oja, in dem türkischen Heim, ne, stärkt auch eine neue Gemeinschaft auch von Türken insgesamt. Ne. Dann sehen sich die verschiedenen Lokalitäten durch ihre Angebote auch als Alternative zu Jugendtreffs und als Alternative zu unterschiedlichen Angeboten an. Also sie sehen sich auch innerhalb einer klaren Hierarchie außerhalb des Elternhauses aktiv und sind auch Identitätsorte für viele junge Menschen oder können als Identitätsorte für viele junge Menschen fungieren. Wir haben die Gruppenzugehörigkeit, die sich auch nach außen durch Symbole, Parolen darstellt, nationalistisch legitimierte Argumentationshilfen, aber auch, dass man den jungen Menschen das Gefühl gibt, dass sie nicht nur absteigen können in einer Gesellschaft, sondern auch gesellschaftlich aktiv mitbestimmen können und in diesen Lokalitäten auch Funktionärsrollen bekommen können. Also zum Beispiel, wir hatten Interviews mit Jugendlichen gemacht, da war der Jugendleiter, ein Jugendlicher, der aus der Schule geflogen ist, der keinen Job hatte, aber dort auf einmal als Jugendleiter eine Karriere gemacht hat. Was tun, was sind so Möglichkeiten? Also wir brauchen auf jeden Fall in der Auseinandersetzung demokratische antirassistische Netzwerke, Bündnisinitiativen, wo man die Rechtsextremismusdiskussion nicht nur auf eine bestimmte Gruppe, sondern als ein gesellschaftliches Phänomen aufgreift. Deshalb braucht man auch Netzwerke, Bündnisse vor Ort. Es geht viel um Sensibilisierung, Öffentlichkeitsarbeit, vor allem auch, wer sind diese Netzwerke, was sind die Symboliken, was sind die Inhalte, wie stellen sie sich dar, wie gehen wir mit diesen Strukturen um. Wir brauchen auf jeden Fall auch in dem Sinne mehr Empowerment, also das heißt, dass das Empowerment auch eine wichtige Möglichkeit bietet, hier zu agieren und Handlungsfelder zu entwickeln. Das setzt auch voraus, dass Demokratiebildung, Demokratieerziehung auch gefördert werden muss und dass wir hier auch ganz klar antirassistische Arbeit und Positionierung entwickeln, wo man auch Ursachen angeht und Erklärungen für bestimmte Dinge gibt. Das setzt natürlich auch voraus, dass wir uns mit unseren eigenen Vorurteilen auch auseinandersetzen müssen und hier auch eine ganz klare Ausrichtung entwickeln, wie wir mit dem Thema insgesamt uns auseinandersetzen und wie wir das Thema insgesamt betrachten. Wenn Sie weiterlesen wollen, es gibt so verschiedene Bücher. Also meine Dissertation heißt Ich bin stolz, Türke zu sein. Da geht es auch um die Interviews. Ich hatte jetzt 2 Interviewauszüge mal präsentiert. Das andere ist, was ich mit Figilet Aslan geschrieben habe, Graue Wölfe heulen wieder. Das ist jetzt in der 3. Auflage erschienen. Dann haben wir mit Dirk Borstel 2017 Ungleichwertigkeitsideologien in der Einwanderungsgesellschaft veröffentlicht, auch ein Band, wo diese verschiedenen Phänomene nochmal zusammengebracht sind. Und wir hatten vor einigen Jahren ein Buch gemacht zum Thema NSU. Die haben gedacht, wir waren das. Da haben wir die Betroffenenperspektive nochmal aufgearbeitet. Es gibt jetzt demnächst noch ein weiteres Buch, was die Fortsetzung der Betroffenenperspektive ausmacht, damit wir atmen können. Da geht es auch um die verschiedenen Positionen von extrem rechten Einstellungen, aber auch rassistischen Einstellungen.
Das war ein Vortrag von Dr. Kemal Bosay über die Grauen Wölfe, ein unterschätztes Phänomen und seine Auswirkungen auf die Jugendsozialarbeit, den er im Rahmen der Fachtagung Rechte Strategien in Jugendwelten hielt. Auf der gleichen Tagung sprach Christian Huberts über Jugendkultur in digitalen Räumen und Möglichkeiten der Einflussnahme von rechts. Seinen Vortrag findet ihr in der Mediathek auf www.radio-frei.de.